In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 4. Juni 2026 durch Konrad. Die Themen: Vogelzählung in den Gärten, die Ergebnisse. Quecksilber aus Mannheim, frisch in den Rhein, immer noch. Stunde der Gartenvögel, und das sind schon 22. Male im Südwesten und ich glaube auch schon in der ganzen Bundesrepublik. Das heißt, zweimal im Jahr gibt es hier eine Vogelzählung, organisiert vornehmlich vom NABU. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Ralf Schmidt und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, grüß Gott, Ralf Schmidt aus Freiburg. Jawohl, hallo.
Wie sieht es denn jetzt aus mit unseren Gartenvögeln? Hat sich das Ganze vermehrt? Kamen neue dazu? Das heißt, irgendwelche Fremdlinge, die aufgrund des besseren Wetters hier in Deutschland oder des heißeren Wetters in Deutschland sich jetzt plötzlich einsiedeln? Oder haben sich andere Vögel zurückgezogen? Wie hat sich das Ganze in unseren Gärten entwickelt?
Gut, das sind ja Bestandserhebungen, die 22. Bestandserhebung, seit viele Jahre wird das ja durchgeführt vom NABU, die Stunde der Gartenvögel, um, sage ich mal, den Langzeittrend hier dann einfach festzuhalten, wie verändert sich die Vogelwelt, die Anzahl und auch in der heimischen Gärte. Also ist ja auch was, sage ich mal, relativ Niederschwelliges, wo jeder mitmachen kann. Und da haben wir natürlich schon interessante Zahlen und es gibt natürlich da Gewinner einzelner Arten und natürlich auch wieder einzelne Arten, wo, sage ich mal, Sorgekinder sind. Genau. Man kann jetzt da sagen, zum Beispiel, die Finke, die haben sich jetzt da wieder erholt. Mönchsgrasmücke, sage ich mal, sind jetzt da ganz gut jetzt da bei der Zählung Stunde der Gartenvögel gewesen. Die haben sich da auch wieder, sage ich mal, ganz gut stabilisiert. Zinkdrossel wurde, sage ich mal, mehr gezählt. Und wie gesagt, gab auch einen leichten Zuwachs beim Grünfink. Bei anderen Arten, da stagniert es eher. Ne? Im Haussperling, der ist auch eigentlich eine häufigste, eigentlich die häufigste Art, eigentlich immer bei der Zählung, trotz alledem. Sage ich mal, insgesamt ist der Trend auch beim Haussperling geht da nach unten. Natürlich muss man das sagen, im innerstädtischen Raum gibt es hier natürlich für Gebäudebrüder natürlich halt Probleme, weil halt durch die Sanierung und so weiter viele Nischmöglichkeiten verloren gehen. Und das ist halt auch für gut Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, also gerade Gebäudebrüder, das ist halt so eine kleine Problemstellung, ne, wo man da im Auge behalten müsse.
Woran liegt das Ganze? Ich meine, Sie haben ja vorhin gesagt, einige Vögel, die nehmen zu und andere nehmen wiederum ab. Gibt es da Verdrängungseffekte oder sind einfach die Bedingungen für bestimmte Vogelarten schlechter geworden, während sie sich für andere einfach verbessert haben? Ich habe vorhin mal die Temperatur erwähnt.
Ja, gut, ich meine, der Buchfink, das ist auch eine relativ eigentlich eine häufige Art, auch eigentlich so eine Waldart im Übergang und so weiter, mittlerweile auch im städtischen Raum. Die konnte sich jetzt ganz gut, sage ich mal, wieder stabilisieren, weil in den vergangenen Jahren gab es da auch eine Trichomonade-Erkrankung, also so eine Einzellererkrankung, wo auch die Bestände gerade bei den Finken, auch Grünfinken, dann auch stark eingebrochen sind. Da gab es jetzt aber auch wieder, sage ich mal, eine Stabilisierung, also gerade jetzt für die Finke, und das ist ja auch erfreulich. Ne? Aber wie gesagt, bei der Singdrossel, die wurde jetzt auch vermehrt, sage ich mal, aufgenommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele auch mit einer Vogel-App hier, sage ich mal, aktiv waren und die zeigt ja einem dann auch auf, welcher Vogel gerade singt, wenn es dann gut funktioniert. Und das kann natürlich auch nochmal für die ein oder andere Teilnehmer und Teilnehmerin hilfreich gewesen sein. Aber insgesamt ist es halt einfach so, ich meine, im städtischen Raum, wie gesagt, für Gebäudebrüder ist es halt schwierig, weil da halt oftmals Nischplätze verloren gehen, gerade durch Gebäudesanierungen. Und da gibt es natürlich dann halt auch Verdrängungseffekte und halt auch weniger, sage ich mal, Reproduktionsmöglichkeiten.
Ich meine, die Vögel, die werden ja auch im Winter zum Teil gefüttert. obwohl die Winter natürlich heute nicht mehr so streng sind. Zum Teil füttern die Leute sie auch jetzt im Sommer. Wie wirkt sich das aus? Ist es positiv zu sehen oder eher negativ?
Gut, im Prinzip meine Auffassung ist, dass man Winter, sage ich mal, schon zufüttern sollte, weil da natürlich das Nahrungsspektrum natürlich insgesamt weniger ist, um, sage ich mal, die Energiereserve der Vögel zu stabilisieren. Ich meine, im Sommer kann man füttern, sollte man aber natürlich reduzierter, weil natürlich gibt es natürlich auch jetzt wieder Insekten im Sommer und natürlich ist es auch ein Problem, dass man natürlich auch immer weniger Insekten haben, aber es gibt schon noch Insekten und ich denke, das ist jetzt auch gerade die Nahrung, wo jetzt, sage ich mal, die Vögel brauchen, um ihre Junge, ihre Brut, sage ich mal, zu füttern. Also die brauchen jetzt einfach so tierische Nahrung, Eiweißnahrung, ne? Und jetzt keine Maiseknödel oder sowas, um ihre Junge groß zu ziehen. Das ist eher kontraproduktiv. Also gut, so eine Standard-Futtermischung wie jetzt Sonnenblumenkerne, das geht eigentlich das ganze Jahr über. Nur jetzt bei der Jungaufzucht sind Sonnenblumenkerne natürlich auch kritisch zu sehen, weil wenn junge Vögel mit Sonnenblumenkerne gefüttert werden von den Alttieren, kann es auch sein, dass sie auch daran auch ersticken können unter Umständen. Und daher sollte man einfach da gerade zu der Brutzeit hier reduzieren oder kurzzeitig einstellen.
Ich gehe jetzt da schon ein bisschen ins Detail hinein. Ich meine, wie ist es jetzt nochmal mit der Fütterung? Wenn ich füttere, dann tue ich ja im Grunde genommen Vögel lokal vermehren um die Futterstelle herum und dann fahre ich nach Italien in Urlaub oder irgendwo anders hin und keiner füttert mehr und plötzlich haben die Vögel, sagen wir mal so, 4 Wochen lang praktisch Schmalkost.
Ja, dann muss der Vogel natürlich improvisieren und muss sich versuchen halt mit den örtlichen Gegebenheiten auszukommen. Ich meine, natürlich gehe ich davon aus, dass der Vogel nicht verhungern wird, ne? Nur natürlich hat er da einen höheren Energieaufwand, um sich die Nahrung zu suchen, ne? Gerade jetzt im Winterhalbjahr ist das natürlich kann ein Problem sein, weil der Energieverlust, sage ich mal, gerade bei der Kälte und so weiter, ist ja da schon auch immens, ne? Für so kleine Vögel.
Mhm. Und im Sommer, ich meine, da müsste ich ja speziell was anderes füttern, vor allen Dingen, wenn Junge da sind. Ich kenne das nur von den Störchen, das heißt, die legen da ihre 6 Eier und wenn nicht genügend Futter da sind, dann geht halt mal schon der eine oder andere Storch über Bord, sprich über den Horstrand hinaus.
Genau, ich meine, teilweise ist das halt auch Natur. Ich meine, die Natur muss man auch mal, sage ich mal, ihren Lauf lassen. Und ich denke, teilweise ist es auch mal in der Natur vorgesehen, dass nicht jedes Junge durchkommt. Und es kommt immer drauf an, auf das Nahrungsangebot. Natürlich muss man natürlich auch sehen, der Mensch, der greift natürlich auch in die Umwelt und ein, ne, natürlich. Das Nahrungsspektrum verändert sich dadurch natürlich auch insgesamt. Aber wie gesagt, Vögel sind ja in der Regel auch anpassungsfähig. Von dem her, ja, hoffen wir einfach, dass die Zahlen dementsprechend für unsere heimische, sage ich mal, Vogelwelt sich doch in gewissem Maß zu erhalten lässt, ne?
Jetzt gehen wir vielleicht mal ein bisschen auf den Ursprung nochmal wieder zurück. Das heißt, es wurde hier gezählt. Bei den einen Vögeln hat sich dessen stabilisiert oder vielleicht sogar etwas vermehrt. Und bei den anderen Vögeln, zum Beispiel bei den Spatzen, wobei man sagt, überall sind Spatzen, da ging es sogar zurück. Wie ist denn der allgemeine Trend?
Der allgemeine Trend, also ja, bei den Singvögeln hier in Deutschland ist eher rückläufig zu sehen, also insgesamt, also auch bundesweit, ne, landes- und bundesweit haben wir hier schon, sage ich mal, zurückgehende Zahlen insgesamt. Also man kann jetzt da gucken, bei welcher Art auch immer, also insgesamt haben wir da rückläufige Zahlen und ja, das ist dann schon irgendwo auch, ja, macht einem dann doch Sorge, ne? Also wie gesagt, gerade gängige Vogelarten wie jetzt der Haussperling, der kann punktuell, sage ich mal, noch einigermaßen stabil sein, aber insgesamt, sage ich mal, ist er schon, sage ich mal, in der Anzahl der Vögel, also gerade das Haussperling ist ja schon, sage ich mal, enorm, sage ich mal, zurückgegangen. Ne? Nur man sieht natürlich immer noch viele Haussperlinge, weil er immer noch führend ist bei der Stunde der Gardevögel, bei der Zählung, wo gemeldet wird. Aber trotz alledem sind die Bestandszahlen insgesamt rückläufig. Und das muss man halt dann auch irgendwo im Kontext mit einbringen.
Und wenn man jetzt da was unternehmen will, wo sollte man ansetzen? Wo ist sozusagen das schwächste Glied in der ganzen Gliederkette? Wir haben es vorhin mal erwähnt, da sind die Nistmöglichkeiten. Da ist natürlich auch der im weitesten Sinn des Wortes Klimawandel, also irgendwas Externes. Oder da sind auch die Fütterungsmöglichkeiten. Wo sollte man dann ansetzen? Und was kann man dann ganz konkret tun? Mehr Büsche anpflanzen, dass die Vögel irgendwelche Nistmöglichkeiten haben, beziehungsweise Raupen finden, oder wo setze ich da an?
Genau, also wie gesagt, wichtig ist natürlich, sage ich mal, heimische Sträucher, dass man die pflanzt, keine exotische, kein Kirschlorbeer und so weiter, wo jetzt, sage ich mal, unsere heimische Art dementsprechend keinen größeren Mehrwert bringe. Also heimische Pflanze, Sträucher zu einfach im Garten zu haben, ne? Also da im städtischen Umfeld, auch die Kommune, die macht ja da einiges. Ich meine, wir haben ja auch einen Biodiversitätsaktionsplan, wo wir da hier auch einiges tun. Nur da muss man natürlich weiterhin ansetzen. Und gerade, sage ich mal, auch jeder Einzelne kann in seinem Garten auch Staudepflanze, Wildstaudepflanze und hier auch mal die Samenstände stehen lassen und die dienen dann zum Beispiel im Stieglitz und anderen Arten dann zum Beispiel als Nahrung dann. Wenn man im Gegensatz zum englischen Rasen oder halt, wenn man immer, sage ich mal, sofort alles wegschneidet, dann hat man natürlich, sage ich mal, die Nahrung, wo jetzt, sage ich mal, hier da eigentlich wäre, hat man dann natürlich nicht, wenn man einfach dann sofort den Effekt hat, dass man alles, sage ich mal, sofort wieder zurückschneidet, wenn es verblüht ist. Daher kann man auch, sollte man auch, sage ich mal, Staude einfach mal stehen lassen und die Samenstände und sie dient dann dementsprechend auch den Vögeln als Nahrung. Ne? Das andere ist natürlich für Gebäudebrüter. Ich meine, wir haben jetzt die Gebäudebrüter, Höhlebrüter, wir haben dann auch wieder andere Singvögel, die bauen ihr Nest selber in Hecken und in Bäumen. Und da muss man natürlich halt gucken, dass gerade für die Gebäudebrüter, dass man nicht Möglichkeiten, sage ich mal, hier genügend, sage ich mal, vorhält. Wie gesagt, wir haben jetzt auch einen Verlust jetzt durch Gebäudesanierungen für Gebäudebrüder, wie Haussperlung im Mauersegler und Hausrotschwanz. Da kann man natürlich, sage ich mal, unterstützen mit Nichthilfe. Und ansonsten halt heimische Sträucherpflanzen, wo Beere tragen, wo Blühe und so weiter, wo dann dementsprechend das ganze Jahr auch für Insekten, aber halt auch für die Vögel dementsprechend dann nachher, sage ich mal, positiv sind insgesamt, wo sie dann auch noch eine Nahrungsquelle dann übers ganze Jahr dann vorfinden.
Dann noch ein paar Schlussfragen. Wir reden die ganze Zeit über heimische Pflanzen. Ich habe es ja schon ganz zu Anfang mal kurz angedeutet. Aufgrund des Klimawandels kommen ja auch noch Fremde dazu. Ich sage mal Fremde, das heißt Exoten, Papageien oder sonstige Vögel. Gab es da auch irgendwelche Exoten, die jetzt gezählt worden sind bei der Stunde der Gartenvögel?
Also bei uns jetzt in Freiburg wurde jetzt keine exotische Vögel jetzt gemeldet. Ne? Also da kann ich jetzt nochmal, oder bin ich auch die Liste durchgegangen. Also eigentlich weniger. Ich habe jetzt da einen Rothalstaucher, habe ich da zwei Stück, wo gemeldet wurde. Gut, Wiedehopf und so weiter. Gut, das kann man dann, ich weiß nicht, Richtung Thuniberg oder so, da kann man die natürlich dann auch mal zählen. Pirol ist da, aber das sind jetzt keine so neue, fremde Arten. Das sind ja eigentlich die Zugvögel, wo dann auch dementsprechend wieder kommen. Papageien oder Gelbstern-Amazone oder Halsbandsittiche haben wir jetzt hier in Freiburg noch keine. Also in anderen Städten Baden-Württembergs gibt es das, aber bei uns jetzt noch nicht oder eher nicht.
Ja, und wenn die ankämen, sollte man sie rausschmeißen oder sollte man sie einfach willkommen heißen oder sollte man einfach abwarten?
Ich denke, die sollte man dann eher willkommen heißen. Natürlich, sage ich mal, ist das dann wieder eine neue Art. Ich meine, die muss ich dann auch wieder, sage ich mal, mit dem heimischen Singvögel natürlich, sage ich mal, hier arrangieren. Dann geht es natürlich auch wieder, sage ich mal, unter Umständen, sage ich mal, kleines in Anführungszeichen eine Situation, geht es dann um die Nischplätze, ne, wo dann Konkurrenz da ist. Aber wie gesagt, in der Regel, sage ich mal, findet sich das ein. Ich meine, gerade jetzt da die Papageien, gerade jetzt der Halsbandsittich wäre zum Beispiel auch ein Höhlebrüder, wo jetzt auch in Konkurrenz steht, jetzt zum Star zum Beispiel. Aber klar, da kann man natürlich auch wieder mit Nischkästen oder halt auch dementsprechend Bäume, Höhlebäume dann auch stehen lassen und keine Höhlebäume rode oder Fälle. Das sind einfach Dinge, wo man dann eigentlich tun kann. Ne? Ansonsten denke ich, mit Gelbstern, Amazone, gut, oder halt mit solche, sage ich mal, schon Raritäten, jetzt wo auch in Baden-Württemberg zum Beispiel heimisch sind, stelleweise. Da würde man sicher auskommen. Und ich denke, bei Halsbandsittiche, klar, die können sich natürlich auch mal relativ vermehren, wenn sie mal irgendwo vor Ort sind. Aber ich denke, das wäre sicher, sage ich mal, kein Weltuntergang, dass das ja, sage ich mal, zu große Probleme führen würde. Ich meine, wir haben jetzt hier unter Umständen auch, was ich jetzt doch noch sagen kann, die Nilgans. Ich meine, die Nilgans ist jetzt auch eine, wo jetzt da bei uns jetzt mittlerweile auch angekommen ist. Und ja, das ist natürlich auch, sage ich mal, was, wo die heimische Vogelwelt, also die Wasservögel, sich auch, sage ich mal, da einstellen müsse. Aber momentan habe ich da aus Freiburg Zahlen da, also dass es, sage ich mal, konstant bleibt, dass es da keine große, sage ich mal, Sprung nach oben gibt oder eine Vermehrungsrate nach oben. Von dem her sehe ich jetzt da für die Nilgans jetzt auch nicht die Problemstellung insgesamt.
Das heißt, 22 Stunde der Gartenvögel, die Vögel wurden gezählt von vielen, vielen Vogelfreunden und Vogelfreundinnen, insgesamt über 5000 hier in Baden-Württemberg. Und die Gartenvögel insgesamt gesehen nehmen leicht ab und trotzdem, es ist immer noch relativ stabil. Ich danke auf jeden Fall mal Ralf Schmidt, Nabu-Experte aus Freiburg, für dieses Gespräch. Quecksilber aus dem Großkraftwerk Mannheim. Und Quecksilber aus dem Großkraftwerk Mannheim heißt Umweltverschmutzung. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Silvia Bielarski-Grosch, BUND Baden-Württemberg. Herzlich gegrüßt.
Ja, guten Morgen.
Um was handelt es sich denn hier bei dieser Meldung Quecksilber aus dem Großkraftwerk Mannheim?
Also schon vor 5 Jahren hat das Großkraftwerk Mannheim bzw. deren Betreiber eine Genehmigung zur Einleitung von Abwässern bekommen. Und da wurde eben auch die Quecksilbermenge festgelegt bzw. sie wurde eben nicht vermindert gegenüber den Jahren vor 2020.
Das heißt, es gibt bestimmte Quecksilbermengen, die dieses Großkraftwerk ganz einfach einleiten darf. Und das wäre natürlich jetzt eine kleine Meldung, aber wenn Sie das dürfen, dann dürfen Sie. Der BUND hat natürlich daran Kritik und diese Kritik könnten Sie gerade mal hier formulieren.
Ja, also die Quecksilbermenge, wie gesagt, wurde nicht vermindert gegenüber den vergangenen Jahren. Und es geht um das Abwasser aus der Rauchgasentschwefelung, also Kohlekraftwerk eigentlich. Und es geht um 3 Kraftwerksblöcke. Davon wurden auch schon 2 stillgelegt. Und insofern ist es ja, wie soll ich das ausdrücken, verwunderlich, dass die eingeleitete Quecksilbermenge die gleiche bleiben darf. Und das war der eine Kritikpunkt. Dann geht es ja auch darum, dass die Kohlekraftwerke nicht mehr sozusagen 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Und auch das wurde in die erlaubte Quecksilbermenge nicht einbezogen. Das ist die eine Seite, die sich schon sozusagen daraus ergeben hätte, dass man das hätte vermindern müssen und können. Und zum anderen gäbe es jetzt oder schon auch vor 5 Jahren hätte es bessere Technik zur besseren Reduzierung der Emissionswerte gegeben. Aber auch das wurde nicht für notwendig erachtet. Gibt da im Grunde auch keine unteren Werte, wo man sagen kann, ach, Quecksilber, kein Problem, denn das Quecksilber baut sich ja nicht ab, sondern im Gegenteil, es baut sich auf, gerade zum Beispiel in den Fischen und dann eben auch in den Menschen.
Jetzt sagen Sie, dass hier das Großkraftwerk praktisch abbaut, sozusagen indirekt. Gibt es da die Vermutung, dass vielleicht das Großkraftwerk einfach knallhart sagt, pass mal auf, wir bauen das Kraftwerk sowieso ab, dann müssen wir uns gar nicht mehr um diese Grenzwerte scheren und nutzen sozusagen den Restschwung aus?
Da bin ich mir nicht so sicher und das ist ja eine Genehmigung, die wir angegriffen haben. Es ist ja nicht, dass das Großkraftwerk gesagt hat, ich mache, was ich will, sondern sie haben ja eine Genehmigung bekommen. Insofern hätte ja aus unserer Sicht das Regierungspräsidium und damit das Land Baden-Württemberg sagen müssen, es ist, ihr müsst es weiter reduzieren. Das, was ihr einleiten dürft, ist deutlich weniger als bisher. Und insofern, ja, natürlich haben sie wenig Anlass, neue Technik einzubauen, wenn sie sowieso eigentlich immer stilllegen wollen.
Nun denn, das heißt, Quecksilber ist giftig, das wissen wir beide, das weiß auch eigentlich jeder, der bei uns zuhört, weil es eigentlich allgemeinbildend ist, dass Quecksilber giftig ist. Die Frage ist jetzt hier, inwiefern kann man dieses Unternehmen dazu zwingen, beziehungsweise überreden, locken oder sonst wie, dass die Quecksilberemission praktisch gesenkt wird?
Ja, das ist jetzt sozusagen vorbei. Wir wollten das ja mit unserem Gerichtsverfahren tun, weil es eben auch auf europäischer Ebene schon neue Richtlinien gibt, die eigentlich, nein, so muss man sagen, es gibt Richtlinien, die sagen, man muss es immer weiter reduzieren und es gibt auch Richtlinien, die dann nochmal Grenzwerte festlegen, aber die Übergangszeiten sind eben so lange, dass das Gericht und deswegen aus unserer Sicht hätte man es auch anders sehen können und aus unserer Sicht auch sehen müssen, gesagt, dass die Genehmigung so in Ordnung war. Also das muss man auch dazu sagen. Insofern, es geht ja darum, umso mehr Quecksilber drin ist, umso stärker verschlechtert sich die Wasserqualität im Rhein. Und es gibt eigentlich ein Verschlechterungsverbot, auch aus der Wasserrahmenrichtlinie schon. Aber wie der Name schon sagt, jetzt ein kleiner Ausflug ins Europarecht, Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, Verordnungen nicht. Und es ist eine Richtlinie und die ist eben so umgesetzt, wie sie umgesetzt ist.
Das heißt, nicht umgesetzt werden, sondern die können irgendwie umgesetzt werden. Das heißt, da kann also praktisch das Land, sprich das Mitgliedsland selbst bestimmen, inwiefern sie das Ganze umsetzt. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Das heißt, die müssen nicht eins zu eins übernommen werden, sondern, naja, kommst du ein bisschen.
Genau, die Richtlinien sind auch nicht so formuliert, dass sie schon feste Regelungen enthalten. Da sind eben die Verordnungen anders und deswegen hat Deutschland das eben in der Weise umgesetzt und insofern sind wir auch dann mit unserer Klage gescheitert.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass die Neufassung der Richtlinie in Deutschland bis zum 1. Juli umzusetzen sei. Sprich, dann müsste Deutschland das umsetzen. Das ist jetzt noch etwa, sagen wir mal, so einen Monat hin. Und dann, die Grenzwertfestsetzung gelten jedoch meist lange Übergangsfristen, das heißt von bis zu 10 Jahren. Sprich, dann hat man nochmal 10 Jahre Zeit, bis da echt was getan werden hätte, machen sollen, müsste oder so ähnlich.
Genau. Das ist eben das Problem, das ich gerade versucht habe zu schildern, dass praktisch in Deutschland nicht umgesetzt ist und dass dann auch noch auch aus dem europäischen Recht heraus sich die Möglichkeit ergibt, sehr lange Umsetzungsfristen zu machen. Im Grunde bei den Kohlekraftwerken, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch für Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke, die Quecksilbermenge zu reduzieren. Das ist einmal in der Abwasserreinigung, aber andererseits auch in der Verwendung der oder welche Kohle man verwendet, ob die besonders quecksilberhaltig ist. Und praktisch um den Industrieanlagen, den Kohlekraftwerken möglichst wenig Einschränkungen zu machen oder zu geben, sind eben diese Übergangsfristen so lange gewählt. Da muss man einfach sagen, auf europäischer Ebene sind die Industrielobbyisten nicht die Schwächsten.
Ja, kurz zusammengefasst, seit 2010 gibt es diese Richtlinien auf EU-Ebene und praktisch jetzt wird es sozusagen auch in Deutschland umgesetzt werden müssen, allerdings dann auch nochmal 10 Jahre dazu. Dann addiere ich mal zusammen, 10 Jahre plus 10 Jahre, sowas schleicht sich praktisch 20 Jahre dahin und ist eigentlich allen bekannt, dass Quecksilber gefährlich ist.
Genau.
Was macht jetzt der BUND weiter?
Also das sind ja jetzt für uns auch, wurde nur der Tenor mitgeteilt und die Pressemitteilung. Wir werden uns das Urteil natürlich genauer angucken. Im Moment müssen wir sehr intensiv prüfen, ob wir dagegen Revisionszulassungsbeschwerde einlegen und dann zum Bundesverwaltungsgericht gehen. In diesen 5 Jahren, die dieses Verfahren schon dauert, gab es ein Urteil des VGH München, das ähnlich lautet wie das jetzt von VGH Mannheim. Und die bayerischen Kollegen sind schon vor dem Bundesverwaltungsgericht. Und insofern werden wir uns da auch erstmal noch informieren, wie da die Abläufe sind und wann ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vielleicht zu erwarten ist. Deswegen kann ich das im Moment noch nicht genau sagen. Vielleicht sagen wir, es geht uns ja um den Grundsatz. Es geht uns darum, dass ein besseres Schutzniveau für die Umwelt festgelegt wird. Und das kann es durchaus auch durch das Bundesverwaltungsgericht in den Sachen aus Bayern. Es geht uns, also auch diese Klage war natürlich einmal tatsächlich die praktische Quecksilberanreicherung im Rhein. Aber es geht uns ja bei den Giftstoffen in der Umwelt immer darum, dass die Behörden dazu gebracht werden, da ein höheres Schutzniveau anzusetzen.
Dann sind noch ein paar kleine Rückfragen bzw. Zwischenfragen. Bayern gilt ja nicht gerade als progressiv, zumindest politisch, während Baden-Württemberg doch immerhin so eine grüne Regierung hat. Im Prinzip, inwiefern hat die Politik da irgendwelchen Einfluss auf diese Gerichtsentscheidung bzw. die Standorte der Gerichte? Inwiefern unterscheiden sie sich da so ein bisschen? Merkt man da was oder sind die Gerichte weitestgehend, an die Gesetze gebunden?
Naja, also Gerichte sind sowohl in Bayern als in Baden-Württemberg unabhängig und insofern mache ich mir jetzt wirklich noch keine Sorgen, dass die unabhängig sind. Aber natürlich hätten die Regierungen oder haben die Regierungen, also ein Regierungspräsidium ist ja eine Landesbehörde und auf dieser Ebene ist der Einfluss da und es ist leider festzustellen, dass die Behörden auch in Baden-Württemberg, auch gerade die Regierungspräsidien, aber nicht nur die, die Auseinandersetzung mit den Betreibern oder Projektierern, wie auch immer, etwas scheuen. Und denn wenn ein höheres Schutzniveau festgesetzt worden wäre, dann hätte natürlich der Betreiber klagen können. Aber dann hätte man eben auf einer anderen Seite gekämpft. Und das hätte das Gericht vielleicht auch gehalten. Aber da ist irgendwie auch in Baden-Württemberg eine gewisse Zurückhaltung zu spüren an dieser Frage, wie hohes Schutzniveau, wie viel Daumenschrauben setzen wir an.
Und das heißt nichts anderes, noch ein weiter Weg, zumindest so Silvia Pilarski-Grosch vom Landesverband des BUNDs, Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands, Baden-Württemberg. Und das Ganze hier eben in Bezug auf Quecksilber. Quecksilber, ein Gift, das lange, lange, lange Zeit bleibt und nicht so schnell weggeht und immer noch vom Großkraftwerk Mannheim ausgestoßen wird. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Gramsbacher.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 4. Juni 2026 durch Konrad.
Des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Alle play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!